Es war im November 2003, ich weiß es ganz sicher, weil im Oktober 2003 habe ich als Prediger angefangen in Augsburg. Ich hatte noch einige Beziehungen und Kontakte nach Friedensau und ich organisierte, wie so oft, Fußballturniere. Das war so ein kleines Hobby, was ich gerne gemacht hatte, und in Friedensau gab es ein internationales Fußballturnier. Mannschaften aus Spanien, Russland, Skandinavien, von überall her waren dort vertreten. Und ich als Gastgeber hatte natürlich auch eine Mannschaft und das Turnier ging los. Und gegen Italien hatte ich einen Zweikampf zu bestreiten gegen einen robusten Verteidiger. Und ich schoss ihn an mit voller Wucht, wie ich nur konnte. Leider fiel er nicht um, sondern ich fiel um, weil der Ball von ihm abprallte und mir genau ins Auge sprang. Ich legte mich auf den Boden und ich wusste, etwas ist schiefgelaufen. Nun muss man aber wissen, dass ich bin ich behindert oder habe ich ein Leiden? Ich weiß es gar nicht. Also mein linkes Auge ist relativ schwach. Ich erkläre es mal ganz kurz. Mein linkes Auge ist so, dass, ich würde euch relativ wenig, ich weiß, dass es dort Menschen gibt, ja, die dort sitzen. Und ich weiß, dass es hier eine gelbe Jacke vorne, gibt. Aber mehr ist es auch nicht. Also um das zu vereinfachen, wenn mein rechtes Auge genauso wie das linke wäre, dann wäre ich faktisch außer Gefecht. Ich könnte nicht lesen, ich könnte kein Auto fahren, ich könnte kein Fernsehen gucken, ich könnte eigentlich gar nichts machen. Ich würde schon durch die Reihen hier finden und nach draußen, aber das war es dann auch eigentlich. Also faktisch funktioniere ich als Einäugiger und das geht relativ gut, weil das rechte Auge mich immer noch gut bedient. Ich habe so gewisse Narben auf dem linken Auge, das hat wohl jeder, hat mir der Arzt gesagt, wenn man Grippe hat oder Gelbsucht, dann kommen auf die Netzhaut Narben. Und bei 0,0001% der Menschen auf dieser Welt kommen diese Narben genau in der Mitte des Auges. So habe ich ein gesundes Auge, aber ein paar Linien und es macht es schwierig, Dinge scharf zu machen. Ich fühle mich als etwas ganz Besonderes, ja, weil keiner von euch sowas hat. Nun wäre das kein Problem, wenn mein linkes Auge von diesem Fußball in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Gut, ich bin es gewohnt, auf dem linken Auge nicht so gut zu sehen, aber auf dem rechten Auge, mein Ein und Alles, das war schwierig. Ich kann mich erinnern, ich lag auf dem Boden, ich traute mich gar nicht, meine Augen zu öffnen, weil ich wusste, es hat komisch wehgetan in meinem Auge, und als ich die Augen langsam öffnete, die abgestellte Krankenschwester, die dort zur Verfügung stand, wenn sich jemand verletzen sollte, war über mir, und als ich das Auge öffnete, machte sie etwas, was man als professioneller Mediziner nicht machen sollte, wenn man einen verletzten Menschen sieht. Sie schaute mich an und als sie das Auge sah, sagte sie: "Oh mein Gott!" Das hat mir sehr viel Mut gemacht in diesem Moment. Ja. Man weiß ja nicht, was es letztendlich ist. Und ihr müsst euch so vorstellen, dass so die eine Hälfte von meinem Spektrum, was man sehen konnte, langsam schwarz wurde. Als ich das Auge zumachte, wieder aufmachte, war nur noch ein Drittel da. Beim dritten Mal aufmachen war es richtig dunkel. Weg, dunkel, schwarz. Sie hoben mich auf, sie brachten mich in diese Umkleidekabine dort, und zum Glück gab es in Magdeburg eine sehr gute Augenklinik. Ich wurde dorthin gefahren und ich glaube, dass es in meinem Leben keine intensivere Gebetszeit gegeben hat, als die Fahrt von der Turnhalle bis hin zu diesem Krankenhaus. Ich malte mir aus, wie wird es sein, wenn ich als Blinder auf einmal lebe? Ich habe gerade angefangen zu arbeiten. Ich meine, habt ihr jemals einen blinden Prediger gesehen? Ich meine, der nicht sehen konnte. Ja, genau. Aber seine Intelligenz erstmal zu haben, die das dann wettmacht, das ist ein bisschen schwierig, ja. Arbeiten. Alles änderte sich auf einmal. Ich weiß nicht, ob jemand mal diese Erfahrung gehabt hatte. Und es dauerte eine Stunde, bis ich erst rangekommen bin. Dann dauerte es eine Stunde, bis ich untersucht wurde. Und die ganze Zeit klopfte ich an die Tür und sagte: "Leute, was ist mit mir? Werde ich wieder sehen oder werde ich nicht sehen? Ich habe keine Zeit jetzt zu warten, bis ihr die Mittags... Ich muss es wissen." Und ein junger Arzt, der dort war, dem ich heute noch dankbar bin, der erkannte meine Not, weil ich ihm erklärt habe, dass mein linkes Auge eigentlich nicht zu nichts taugt, sagte er, weißt du was, mach dir keine Sorgen. In ein paar Tagen wird das alles vorbei sein. Mein Auge füllte sich nur mit Blut und es musste abfließen und dementsprechend war das eine Entwarnung. Aber ich lebte 3, 4, 5 Tage zu Hause wie ein Blinder. Ich war krankgeschrieben, ich setzte mich morgens und wollte etwas lesen, aber es ging nicht. Ich wollte den Fernseher anmachen, aber ich konnte nichts sehen, ich konnte nur hören. Ich stellte mich auf den Balkon und schaute nach draußen, aber ich habe nichts erkannt. Was tut man in so einer Umgebung? Wenn ich Johannes 9 lese, und dort gibt es einen blinden Mann, der nach der Begegnung mit Jesus Christus wieder sehen kann, dann weiß ich ungefähr, wie dieser Mann sich gefühlt hat. Und wenn ich lese, wie er blind ist und in einer Gesellschaft die Menschen abgestempelt hat, wenn sie ein Leiden hatten, aufgrund ihrer Sünde oder der Sünde ihrer Eltern, dann kann ich mir ein bisschen vorstellen, wie es ist, nicht sehen zu können. Nun war er blind geboren und manche sagen, wenn man blind geboren ist, dann weiß man ja gar nicht, wie es ist zu sehen, aber ich denke so oder so, es ist keine schöne Angelegenheit. Ich würde alles tun, habe ich mir in dieser Situation gesagt. Ich würde alles tun und ich würde Gott alles versprechen, wenn er mich nur wieder sehen lassen könnte. Es gab nichts, was ich nicht getan hätte, um mein Auge wieder zu bekommen. Nun, warum wollen wir heute uns über diesen blinden Mann unterhalten in Johannes 9? Ich glaube, weil dieser blinde Mann sehr viel mit uns zu tun hat, mit jedem Einzelnen von uns, denn heute werden wir uns die Frage stellen, was ist ein Christ? Was ist ein Christ, ein Mensch, der tatsächlich von sich behaupten kann, dass er ein Christ ist? Albert Schweitzer hat mal gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in die Garage geht. Und irgendwas Wahres gibt es an dieser Aussage. Nur weil wir in die Gemeinde gehen, nur weil wir eine bestimmte Bezeichnung haben oder nur weil wir an einem bestimmten Tag nicht arbeiten oder doch wieder arbeiten, heißt ja nicht, dass wir vielleicht das letztendlich verinnerlicht haben, was es heißt, ein Christ zu sein. Ich finde, kleine Kinder sind so richtige, pure Christen. Wenn ihr euch mit kleinen Kindern unterhaltet, wie sie Jesus Christus sehen, und Christsein hat etwas mit der Person Jesu Christi zu tun, und wenn wir sehen, mit welcher unkomplizierten Art und Weise sie Jesus Christus begegnen, dann wünsche ich mir oftmals so, wie ein Kind zu sein. Und Jesus beschreibt ja die Leute, die eines Tages im Himmel sein werden, mit Kindern, weil sie so einfach gestrickt, aber doch voller Inbrunst und Glauben an einen Jesus Christus glauben, als würde er rechts neben uns stehen. Und je älter wir werden, wir merken das, desto mehr Fesseln legen wir Jesus Christus an. Wir versuchen ihn mit unserer Intelligenz, mit unserer Argumentation irgendwie zu beschreiben. Da kommen irgendwann mal die ersten Sätze, so kann Gott nicht sein oder so ist Gott ganz bestimmt. Bis am Ende bei den einem oder anderen von uns Jesus nur ein Argument ist und keine Person mehr. Und interessanterweise, wenn man dann noch ein bisschen älter wird und noch ein bisschen älter wird, dann merke ich oder beobachte ich bei ganz vielen Menschen, dass diese einfache Art und Weise, einem Gott, einem Jesus Christus zu begegnen, wieder zum Vorschein kommt. Um ein Christ zu sein, ist irgendwann mal eine Begegnung mit ihm erforderlich. Ich weiß nicht, wenn ihr an euch zurückdenkt, an eure Zeit, als ihr zum allerersten Mal von Jesus Christus gehört habt, wo ihr zum allerersten Mal vielleicht ihn akzeptiert habt als euren Erlöser, wo er ganz wichtig wurde für euer Leben, wo er die wichtigste Person eigentlich in eurer Existenz geworden ist. Ich meine, könnt ihr euch an diesen Moment erinnern? Viele von uns haben kein außergewöhnliches Erlebnis, keine große Geschichte, die sie erzählen können. Viele von uns sind hineingeboren in die Kirche, in diese Garage, wie Albert Schweitzer es sagt. Viele von uns haben das mit der Muttermilch aufgesogen und es gehörte standardmäßig dazu, an Jesus Christus zu glauben. Und hier und da gab es vielleicht Momente, wo er so ganz massiv in unser Leben eingetreten ist und wo wir gesagt haben, jawohl, ich glaube, das war jetzt so ein Moment, wo ich Jesus tatsächlich begegnet bin. Und wenn es so einen Moment gibt, dann ist es in der Regel ein unvergesslicher Moment. Der Moment, an dem man für sich selbst erkannt hat, welchen Stellenwert Jesus für mich in meinem Leben hat. Die erste Begegnung des Blinden mit Jesus in Johannes 9 wird für ihn unvergesslich geblieben sein. Er konnte von da an wieder sehen. Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr habt euer Leben lang nicht gesehen oder ihr wart Leben lang im Rollstuhl oder irgendetwas war euch behindert, euer Leben lang. Und von diesem Moment an, wo Jesus Christus in sein Leben gekommen ist, änderte sich das Leben komplett. Und das ist manchmal so die Geschichte, die sich jeder von uns wünscht, oder? Dass Jesus in unser Leben kommt und Dinge ganz radikal verändert und wir sagen können, ab jetzt ist es anders geworden. Das Kapitel übrigens fängt mit Blindheit an und es hört auch mit Blindheit auf, nur die Personen sind vertauscht. Als ich in dieser Klinik war und mich fragte, wird es so bleiben für immer und muss ich mein Leben völlig umstellen? Und als der Moment kam, dass der Arzt mir sagte, dass es in einer Woche vorbei ist, das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Und ich werde mich in 50 Jahren daran erinnern, dass es einen Moment gab, wo ich unglaublich glücklich gewesen bin, weil ich eine erlösende Botschaft bekommen habe. Und ich werde meinen Kindern erzählen, wie es damals gewesen ist, wenn sie anfangen zu jammern und mehr Taschengeld wollen, dann werde ich jetzt sagen, von damals, ich wäre fast blind gewesen und sowas, ja. Und ich werde nie vergessen, dass es der November 2003 gewesen ist, weil es etwas Besonderes war. Viele aber von uns haben vielleicht so eine Begegnung, so eine tatsächliche Begegnung mit der Person Jesus Christus, nicht mit dem Argument Jesus Christus, nicht mit der historischen Person aus der Bibel Jesus Christus, nicht der Person, die aus Menschen aus Gottes Hand dort mir von diesen Bildern mir ins Gesicht schaut. Nein, mit der tatsächlichen Person, Gott, Jesus Christus, wahrscheinlich manchmal vielleicht nie gehabt. Viele haben sich von uns taufen lassen, ohne diese Begegnung vorher vielleicht gespürt zu haben. Ich wurde am 2.7.94, ich hatte gerade mein Taufjubiläum, getauft. Und ich muss euch sagen, an dem Datum, wo ich getauft wurde, ich habe gar nichts verstanden. Ich war halt dran, das war die Generation der Jugendlichen, die sich hätte taufen lassen müssen. Und ich stand in dieser Reihe in meiner weißen Robe und schaute nach links und rechts und dachte, okay, ich bin halt dabei. Später erst habe ich verstanden, dass es diese Person, Jesus Christus, nicht nur auf dem Papier gibt, sondern tatsächlich da ist, dass sie existiert. Und ich rede nicht von irgendwelchen Wundertaten, sondern von der banalsten Erkenntnis, die wir so selbstverständlich mitnehmen, als wäre sie ganz normal, dass Jesus Christus wirklich mein Erlöser ist. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie tragisch muss es sein, sein Leben der Kirche zu widmen, aber trotzdem eventuell nie dem Erlöser begegnet zu sein. Sein Leben lang der Kirche zu widmen, jeden Morgen pünktlich da zu sein, immer seine Andachten zu machen, immer seine Pflicht zu erfüllen, aber der Person Jesus Christus eigentlich nie begegnet zu sein. Und wenn ich mich erdreisten würde, tatsächlich Menschen zu bewerten, dann glaube ich, dass ich sogar manchen Menschen, die so gewesen sind, auch begegnet bin. Sein Leben lang in der Kirche, aber Jesus nie gesehen. Die erlebnismäßige Erfahrung weicht der erkenntnismäßigen Erfahrung und für uns, und das wissen wir alle, sind Bücher, Kommentare, das Wort, die Argumentation oftmals viel einschneidender als ein Erlebnis, eine Erfahrung mit Jesus Christus. Wir können ihn beweisen, ohne Probleme manchmal, glaube ich. Zumindest denken wir das. Aber wenn wir darüber erzählen wollen, dass wir ihn erlebt haben, dass er da gewesen ist, dass er mich berührt hat, dass er mich befreit hat, dass er mich hochgehoben hat, dann wird es schwierig. Wir machen eine kleine Klammer auf und gehen kurz in diese Geschichte hinein und machen dann gleich weiter. Jesus wird wegen Sabbatübertretung verklagt, weil er diesen Menschen geholfen hat. Er hat auf den Boden gespuckt, hat so eine Pampe gemacht, hat sie ihm auf die Augen geschmiert und hat gesagt, geh dich jetzt waschen und nachdem du dich gewaschen hast, wirst du wieder sehen. Und ganz interessant, die Reaktion der Juden damals, der heiligen Menschen dort damals, sie begegnen einem Wunder, einem Menschen, der jetzt sie wieder sehen kann und das Einzige, woran sie denken in diesem Moment ist, dass er eigentlich am Sabbat das hätte nicht tun dürfen, denn das war letztendlich Sünde. Einen Teig machen war eine Arbeit und eine Arbeit war Sünde und von diesem Moment an war das im Fokus. Nicht der gesunde Mensch, nicht, dass er auf einmal sehen konnte, sondern wie konnte Jesus die Frechheit besitzen, etwas Teig zu machen und es diesem Menschen auf die Augen zu schmieren. Jemanden zu heilen war damals auch Sünde in diesem Verständnis. Nur bei akuten Problemen, wenn man jemand unmittelbar davor stand zu sterben, durfte man helfen. Aber ihr müsst euch erinnern, wir lebten in einer Gesellschaft damals, also sie lebten in einer Gesellschaft damals, wo Fingernägel schneiden als Sünde betrachtet wurde und Sandalen mit Metalluntersätzen verboten waren zu tragen, denn sie stellten Gewichte dar, die man mitstemmen musste und das wurde als Arbeit klassifiziert. Und in diesem psychotischen Gesellschaftsbild kommt Jesus hinein, durchbricht es mit einer völlig normalen, einfachen Handlung. Er hilft einem Menschen und die Menschen flippen völlig aus. Übrigens, Jesus heilte die Menschen mit konventioneller Medizin. Ganz interessant, das ist die zweite Klammer, die ich hier machen wollte. Er erfindet nicht etwas Neues. Speichel war allgemein angewandtes Mittel in der Medizin. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an und ich würde mich wundern, wenn der Arzt heute kommen würde und mir erstmal auf die Wunde spucken würde, bevor er mich behandelt. Aber Speichel war angewandt in der damaligen Medizin und auch in unseren Kreisen gibt es sehr oft, merke ich, eine Abneigung gegenüber der konventionellen Medizin, weil man denkt, Gott hilft nur durch ganz besondere Wege. Aber nein, Jesus bedient sich der damaligen Medizin und hilft diesen Menschen. Anscheinend wird er hier angeklagt wegen Praktizierens ohne Zulassung, aber auf jeden Fall hat Jesus ein großes Problem in diesem Moment. Nun, er antwortete aber im 11. Vers, der Blinde, als er gefragt wurde, wer das gemacht hat. Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Stellt euch das mal vor. Stellt euch diese surreale Situation vor. Du bist dein Leben lang blind. Und da kommt eine Person und du hörst nur seine Stimme. Du hast sie nie gesehen. Wir bemängeln immer, dass wir Jesus nie sehen, aber vielleicht können wir ja hören. Und dann macht er etwas Komisches. Er macht diesen Teig und schmiert ihn auf die Augen und dann sagt er, geh. Und er kann ihn immer noch nicht sehen. Er muss sich den Weg dorthin bahnen. Mittlerweile hat er Übung darin, den Weg zu finden, aber er geht dahin und könnt ihr euch diese 5 bis 10, 15 Minuten vorstellen, wie sie für ihn gewesen sind? Was wird sein, wenn ich mich abwasche? Was wird in diesem Moment sein? Und er kniet sich vor diesem Teich hin. Wahrscheinlich steckt er seinen Kopf ganz nah an dieses Wasser und wäscht sich diese Augen. Und auf einmal sieht dieser Mensch zum allerersten Mal die Farbe des Wassers. Er schaut nach oben und er sieht die Menschen um ihn herum. Wahrscheinlich muss er sich erst an die Helligkeit gewöhnen. Es ist neu für ihn und er sieht seine Finger zum allerersten Mal. Er sieht seine Füße zum allerersten Mal. Die Kleidung, die ihm ausgesucht wurde, die sieht er zum allerersten Mal und vielleicht gefällt sie ihm gar nicht, aber er ist so glücklich. Er ist so glücklich, weil er von diesem Moment an sehen kann. Nun, er weiß nicht, wer das war. Er sagt, es war ein Mann, der Jesus heißt und er bereitete einen Teig vor und er machte das. Das ist die Begegnung mit ihm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mensch diese Begegnung nie vergessen hat. Der zweite Punkt in dem Leben eines Christen neben dieser Begegnung ist ein gewisses Wachstum. Ein Wachstum, was wir alle, denke ich mal, an der einen oder anderen Stelle erlebt haben. Ein Christ ist per Definition ein Mensch, der sich entwickelt. Ein Mensch, der stehen bleibt an einer Stelle in seiner Beziehung zu seinen Mitmenschen oder zu Jesus Christus, kann eigentlich nicht per Definition als Christ benannt werden. All unsere Theologie ist eigentlich auf Entwicklung angelegt. Der Mensch ist am Anfang verloren, ganz einfach. Der Mensch wird gefunden von Jesus Christus. Er wird erlöst von Jesus Christus. Der Mensch wächst moralisch und gedanklich einfach weiter und der Mensch strebt die Vollkommenheit an. Das ist eine gewisse Entwicklung, die wir durchnehmen. Kein Mensch ist an dem Punkt jetzt, wie er vielleicht vor 20 oder 30 Jahren gewesen ist. Hoffe ich zumindest. Der Mensch wächst in seiner Aufgabe, der Mensch wächst in seiner Erkenntnis. Wir wissen heute viel mehr als vor 20 Jahren. Der Mensch ist ein Wesen, das sich permanent entwickelt. Und ich bin 30 Jahre alt, ich bin nicht sehr alt und ich kann an mir selbst beobachten, dass sich Dinge an mir verändern. Nicht nur mein Gewicht, sondern auch Charaktereigenschaften. Viele Dinge verändern sich. Ich sehe heute Dinge anders, als ich sie vor 10 Jahren gesehen habe und ich reagiere heute anders, weil ich Jesus Christus kenne, anders, als ich das vor 10 Jahren getan habe. Beim Blinden erkennen wir diese Entwicklung und viele mussten diese Entwicklung durchmachen. Johannes schreibt diesen Brief, ja, dieses Evangelium, an die zweite Generation der Christen. Die zweite Generation der Christen, die mittlerweile Schwierigkeiten hatte in ihrer Gesellschaft, weil sie ausgeschlossen wurden aus den Synagogen, aus den gesellschaftlichen Verbunden, in denen sie gelebt haben. Und sie fragen sich, was das wert? Und Johannes zeigt ihnen mit dieser Geschichte, dass eine Entwicklung, in der sie stecken, eine gute Entwicklung ist, weil das etwas ist, was Jesus Christus so gedacht hat. Und er antwortete, nochmal Vers 11, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen. Aber war er nur ein Mensch oder war er nur mehr als das? Wir wissen alle, dass er mehr als das war und ich glaube fest daran, sonst würde Kirche keinen Sinn machen. Napoleon soll mal in einer Diskussion unter klugen Skeptikern, die sich darauf verständigt haben, dass Jesus lediglich ein Mensch war, gesagt haben, meine Herren, ich kenne die Menschen. Jesus Christus aber war mehr als ein Mensch. Wäre Jesus Christus nur ein Mensch, nichts als ein Mensch, so sage ich dennoch, an ihm allein will alle Zeit ich hangen, ist Jesus Christus aber Gott, der eine Gott. So schwöre ich, ich will ihm folgen, immer da. Letztendlich gibt uns Jesus einen Anspruch an sich selbst, der uns nur zwei Möglichkeiten am Ende lässt. Entweder wir glauben an ihn oder wir verwerfen ihn. Entweder wir nehmen das komplette Paket als Erlöser, als der Schöpfer, als derjenige, der alles wieder richten wird, oder wir verwerfen ihn, denn er lässt nicht zu, dass wir ihn behandeln, als wäre er nur ein moralischer Leiter, ein guter Mensch, der irgendwann mal in der Geschichte gelebt hat. Er selbst behauptet von sich, dass er der Sohn Gottes ist und er sagt, entweder ihr glaubt das oder gar nichts. Und deswegen stellt sich für mich die Frage an jeden Einzelnen von uns und an mich, wer ist Jesus Christus tatsächlich für mich? Ist er tatsächlich dieser Erlöser, dieser zentrale Punkt in meinem Leben? Dieser Fixpunkt, um den sich alles bei mir dreht, ist er derjenige, der mich erlösen wird? Oder ist er jemand Gutes? Ein guter Mensch, den ich mag, den ich ab und zu besuche mit anderen Menschen an einem Sabbat in einer Kirche. Aber seine Erkenntnis scheint sich schnell zu verändern und zu wachsen. Und im 17. Vers steht geschrieben, sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Denn anscheinend müssen sie mittlerweile akzeptieren, dass er tatsächlich sehen kann. Er aber sprach, nicht mehr nur Jesus ein Mensch, sondern er ist ein Prophet. Für den Blinden ist Jesus Christus auf einmal ein Prophet. Offenbar trägt sich der Blinde mit dem Gedanken, Jesus näher an sich heranzulassen, denn er stellt später die Frage zu den anderen, wollt ihr etwa auch nicht seine Jünger werden, weil sie nicht loslassen wollen. Wir lesen es einfach mal zusammen, 25 bis 27, sie haben die Eltern mittlerweile geholt und die wollen sicher gehen, dass es wirklich der Sohn ist und die sagen, ja, er ist der Sohn, fragt ihn, er ist mittlerweile groß, für sich selbst antworten zu können. Und sie fragen ihn nochmal und da antwortet er im 25. Vers, ob er ein Sünder ist, Jesus, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich. Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnet er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Dieser Zynismus oder Sarkasmus an dieser Stelle ist so extrem. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese angezogenen Hohepriester dort schäumen vor Wut. Wie kann sich dieser Bettler, dieser blinde Mensch, der an der untersten Stufe der Gesellschaft war, sich erdreisten, uns Ratschläge zu geben? Und die Reaktion, die beschreibt genau das, 28. Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist ein Jünger, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, jetzt wird er theologisch, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Ein richtiges Plädoyer für Jesus Christus auf einmal. Er stellt sich dorthin und wir können richtig sehen, wie diese Hohepriester und diese Gelehrten sich anschauen, wie ihr Mund weiter aufgeht und sie haben kein Argument. Was sollen sie denn machen? Es stimmt doch, was er gesagt hat. Und dann übertreibt es der Blinde auf einmal an der Stelle und sagt: Also, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten ihm und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Eine interessante Szene, oder? Offenbar trägt sich der Blinde mit dem Gedanken, mehr als nur der Mensch zu sein, den Jesus sauber gemacht hat, nur mehr als der Mensch zu sein, der wieder sehen kann. Er trägt sich offenbar mit dem Gedanken, sein Jünger zu sein. Und sie sagen: Du bist sein Jünger. Und er stellt die Frage: Wollt ihr seine Jünger werden? Und dieser Sarkasmus ist im Unterschied zum Zynismus oft eine Reaktion auf eine Verletzung durch andere. Und er wehrt sich an dieser Stelle, weil sie ihn einfach in die Enge getrieben haben. Es ist ein Mittel, sich zu wehren. Wisst ihr, Kirchen überspringen oft diese ersten Schritte, diese Entwicklung und sind darauf aus, gleich einen fertigen, kompletten Jünger zu machen. Aber wir wissen aus unserem Leben, dass es einer Entwicklung bedarf, bis wir Jesus Christus als den angenommen haben, den er will, was er will, wie er gesehen werden möchte. In Vers 38 kommt diese Entwicklung zu einem Schluss und an der Stelle stehen wir letztendlich auch, vielleicht heute, vielleicht in unserem Leben, wo Jesus ihm zum allerersten Mal begegnet, zumindest visuell. Ihr dürft es nicht vergessen, er hat ihn bis jetzt nur noch gehört und als er dort seine Augen gewaschen hat, da war Jesus nicht mehr da. Und der ganze Streit mit den Hohepriestern und mit den ganzen Gelehrten, da war Jesus nicht anwesend und als er rausgeschmissen wird aus dem Verhandlungsraum, dann hört Jesus von dieser Geschichte und es steht geschrieben, dass er ihn gesucht hat, um nochmal mit ihm zu reden. Interessant, oder? Jesus geht nicht einfach nur an ihm vorbei, sondern er hört, das ist der Mann, den ich heute sehend gemacht habe. Und er hat Schwierigkeiten mit den Obrigkeiten. Lass uns doch mal zu ihm hingehen, um uns kurz mit ihm zu unterhalten. Und Jesus hörte in Vers 35, dass sie ihn hinausgeworfen haben und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Also ein richtig schönes Happy End eigentlich an der Stelle. Ne? Ich würde mir für jeden Einzelnen von uns diese Situation mal wünschen. Dass Jesus Christus vor uns steht, leibhaftig als Mensch und dass wir ihn anbeten können in der Form, wie wir es können. Dass wir uns hinwerfen können und ihm sagen können: Du bist alles, was wir brauchen. Du bist unser Erlöser. Du bist derjenige, der bei mir ist, wenn es Schwierigkeiten gibt. Du bist real. Du bist nicht nur ein Wort in der Bibel, du bist real. Du bist da, wie wir alle da sind. Diesen Moment würde ich mir wünschen. In der Anbetung, steht ein Kommentar, stehe ich als Geschöpf vor dem lebendigen Gott und erfahre in seiner Nähe Geborgenheit. Es soll mir zudem die Erlösung und die Befreiung durch die Hingabe Gottes in Jesus Christus bewusst werden. Das kann dann für mein eigenes Leben ganz wichtig werden. Und der Gläubige kann sich bewusst werden, dass er vor Gott steht und was er ihm bedeutet. Anbetung kommt nur Gott zu. Der Mensch bekennt darin seine Abhängigkeit von ihm und weiß sich dadurch bestärkt. Verherrlichung, den Willen Gottes zu tun, das, was er von uns verlangt, in einer ganz normalen, einfachen Art und Weise, ist etwas, was uns vielleicht Schwierigkeiten bereitet, weil wir vielleicht zu selten die Momente haben, wo wir Jesus Christus als wahre Person sehen. Sich zu entwickeln, meine Lieben, ist keine Sünde. Die progressiven Erkenntnisse der Theologie ist ja bei uns als Adventgemeinde ja gerade das Gegenstück zu den festgefahrenen Lehrpunkten. Und wir als Kirche haben uns schon immer entwickelt. Unsere Pioniere waren doch gerade das Meisterbeispiel dafür, was es heißt, alte Dinge abzuwerfen, neue anzunehmen, wenn sie sich als besser erwiesen haben. Und wenn wir von den Pionieren reden, dann müssen wir uns von ganz flexiblen Menschen belehren lassen, Leute, die gesagt haben, es ist wichtig, was Gutes. Und so müssen wir uns immer neu hinterfragen, jeder einzelne von uns, ob 15 Jahre alt oder 75 Jahre alt, es ist keiner angekommen, es ist keiner am Schluss. Es ist keiner, der ein Paket hat und sagen kann, ich habe alles schon erfahren, was es zu erfahren gibt. Ich habe Jesus schon aus allen Facetten erfahren, wie es nur geht. Nein, jeder von uns entwickelt sich bis zum Schluss. Als 2006 der Heilsbringer dieser Nation, Jürgen Klinsmann, auf die Szene kam und das Spiel revolutionierte und Jürgen Löw hat es weitergebracht, er hat kein neues Spiel erfunden. Und ihr könnt euch erinnern, wie der deutsche Fußball vor 2006 aussah. Wahrscheinlich wollen sie einige ausblenden hier, aber er sah schrecklich aus. Und als er kam, hat er kein neues Spiel erfunden. Nein, der hat die Einstellung zum Spiel verändert. Und dieselben Spieler, die ein Spiel vorher richtig grottenschlecht gespielt haben, konnten einen Monat später ein ganz neues Spiel auf den Rasen zaubern. Und deswegen erfinden wir hier keine neue Religion, aber vielleicht eine neue Einstellung zu unserer Beziehung, die wir mit Jesus Christus haben. Wir müssen keine neue Religion erfinden, aber wir haben die Pflicht, unsere Einstellung zu manchen Dingen zu hinterfragen, zumindest uns immer wieder die Frage zu stellen, wo stehe ich und wo steht Gott und wo stehen wir gemeinsam? Lee Strobel, ich weiß nicht, ob der bekannt ist hier, mir war er nicht bekannt, aber ich habe von ihm gehört, es ist ein Mann, der in den 80er, 90er Jahren so seine Zeit hatte. Er war ein Yale-Absolvent von einer ganz großen Eliteschule in Amerika. Er war ein relativ ungläubiger Mensch, einer, der ein Jurist gewesen ist, sich später zu einem ganz passablen, ganz bekannten Journalisten entwickelt hat und einer, der irgendwann mal eine Erfahrung mit Jesus Christus gehabt hat. Es gibt das Buch Der Fall Jesus Christus, wo er aus dem juristischen Blickwinkel versucht zu beweisen, dass Jesus Christus existiert hat. Ganz interessantes Buch. Auf der anderen Seite gab es den Mann namens Charles Templeton. Charles Templeton war ein Mann, der in den 60ern und 70ern und 50ern schon anfangs mit Billy Graham in Amerika sehr große Erfolge, kann man sagen, gehabt hat. Zehntausende, Zwanzigtausende, Dreißigtausend Menschen kamen zu seinen Vorträgen und er konnte die Menschen auf eine besondere Art und Weise sowas von Kirche und von Jesus begeistern, dass man wirklich sagen konnte, dass der Mensch ein sehr Begabter gewesen ist. Irgendwann mal, in der Zeit, in der er gelebt hat, in der erfolgreichen kirchlichen Karriere, die kann man ja in Amerika machen, begann er zu zweifeln und irgendwann mal kam der Moment, wo er den Entschluss gefasst hat und sagte, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Es war ein langer Prozess, es kam nicht von heute auf morgen und irgendwann mal entschied er sich zu sagen, dass die Schöpfungsgeschichte einfach nicht wahr sein kann und die Evolution ihm einfach viel mehr einleuchtet. Er wurde zu einem richtigen Jünger von Darwinschen Evolutionstheorien und alles das, was er hineingelegt hatte an Hingabe in die Predigt von Jesus Christus vorher, mit derselben Kraft und mit derselben Effizienz arbeitet er gegen Jesus Christus an derselben Stelle. Er fing an, Bücher zu schreiben, wo er früher Bücher schrieb über Jesus Christus, dass es ihn gibt und dass er der Erlöser ist, fing an, Bücher zu schreiben, dass die Religion eine Farce ist und dass letztendlich alles das, worauf wir aufbauen als Christen, eine große Lüge ist. Er schrieb ein Buch, was übersetzt werden kann wie ein Märchen von Gott, meine Gründe für das Ablehnen des christlichen Glaubens, und er dokumentierte seinen Unglauben in verschiedensten Büchern. Und als dieser Lee Strobel, dieser Anwalt und Journalist, Menschen suchte, mit denen er quasi ein Interview führen könnte, wie es denn passieren kann, dass ein Mensch, der gläubig gewesen ist, auf einmal sich völlig abwendet von Gott, bekam er ein Interview mit Charles Templeton, der nun in den 80ern schon mittlerweile gewesen ist, also nicht 1980ern, sondern in seinen 80ern. Er starb 2000. Und es gab dieses Interview, was wirklich sehr bezeichnend ist, und zu diesem Interview möchte ich gerne mit euch kommen, zu euch kommen. Sie redeten über Religion, über Schöpfung, über die Kreuzzüge und über alles das, was die Kirche den Menschen angetan hat in dieser Welt. Aber irgendwann mal kamen sie zu dem Thema Jesus Christus. Und Lee Strobel beschreibt, was von diesem Moment an passiert. Er sagt, als ich das Thema Jesus Christus angeschnitten habe, sagt er, die Körpersprache von diesem Charles Templeton wurde auf einmal viel weicher. Wo er so angriffslustig am Anfang mit seinen Argumenten rumgeschmissen hat, als ich den Namen Jesus Christus aussprach, bekam dieses Gespräch ein Klima. Er sagte, er fragte Charles Templeton, wer ist denn nach all dieser Zeit Jesus Christus für Sie? Und nachdem er lange nachgedacht hatte, er beschreibt es hier in seinem Buch, ich habe es nur abgeschrieben, sagte, nahm seine Stimme einen melancholischen und reflektiven Ton ein, und dann sagte er etwas, was mich vom Hocker schmiss, weil ich nie und nimmer glaubte, dass das aus dem Mund von Charles Templeton kommen würde. Jesus, sagt Templeton, Jesus war das größte menschliche Wesen, was jemals auf dieser Welt gelebt hat. Er war ein moralisches Genie. Sein ethisches Verständnis war einzigartig, und es ist die weiseste Person, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe oder von der ich jemals gelesen hätte. Seine Anteilnahme war total und hat ihn zu seinem Tod gebracht. So sehr wie niemand anderes sonst. Und Lee Strobel saß da in dieser ganz seltsamen, spannenden Situation, und der konnte nicht glauben, was dort kommt, aber das Interview sagt, er ging weiter, und Strobel kommentiert weiter und sagt zu ihm, Mr. Templeton, es hört sich jetzt auf einmal an, als würde ihn Jesus doch am Herzen liegen. Ja, sagt er, eigentlich ist er die wichtigste Sache in meinem Leben. Und er fing an zu stottern und sagte, ich, eigentlich bete ich ihn an. Alles Gute, das ich habe, alles Anständige, das ich kenne, alles Reine, was es gibt, lernte ich nur von Jesus. Strobel brachte keinen Ton mehr heraus in diesem Moment, weil er einem Mann gegenüber saß, der eigentlich die letzten Jahre damit verbracht hatte, zu negieren, dass Jesus Christus existiert. Und er hört in diesem Schock zu, beschreibt er weiter. Und als sich Templetons Stimme zu brechen drohte, sagte Templeton etwas, was ihm einfach sehr nahe ging. Er sagte, wissen Sie was? Ich vermisse ihn sehr. Der alte Mann fing an zu weinen und brach das Interview ab. Charles Templeton, ich wünschte, jeder von uns könnte so eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich meine, dass wir nach Hause gehen können oder nach ein paar Tagen, in denen wir nicht mit Jesus Christus geredet haben, sagen können, ich vermisse ihn so sehr. Wir vermissen unsere Kinder, wir vermissen unsere Familien und wir vermissen die Menschen, die wir so sehr lieben, aber bei Gott ist es manchmal so anders. Alles, was ich uns wünsche an diesem Tag und wofür ich beten werde später, ist, dass wir Jesus Christus sehen können, wie er wirklich ist. Nämlich ein real existierendes Wesen, nicht jemand, ein Geist, eine Energie, die irgendwo rumschwebt, sondern jemand, der Anteil nehmen möchte an deinem Leben. Jemand, mit dem ich reden kann auf die einfachste Art und Weise. Jemand, der da ist, der mich hört, der Dinge löst, der mich nicht alleine lässt. Jemand, der nicht nur ein Wort ist in einem alten Buch, sondern eine Person, der wichtig ist, wie ich lebe, was ich tue und wie es mir geht. Gott segne uns dabei und Gott segne uns dabei so sehr, dass wir anfangen, ihn zu vermissen. Amen.